So, das sind wir die, das geht ja gut los, Basti.
Also das. Hi, wir machen diesen Podcast heute in Nazgul-Sprache für alle Herr der Ringe-Fans.
Oder kennst du Jive? Die Sprache Jive? Das ist wohl so eine Art Pig Latin.
Ich kenne nur Jive Talkin von den Bee Gees. Hat das damit was zu tun?
Ich weiß es nicht. Ich bin vor ein paar Tagen über den Film Airplane wieder gestolpert. Anfang der 80er Jahre, so ein Bananenfilm, weißt du, wo alle totalen Nonsens machen.
Ich bin bestens vertraut, glaub mir,
ja,
mit Airplane. Ich glaube, ich habe den Film um die 7 Millionen Mal gesehen.
Genau. Und da gibt's zwei Menschen, die sich auf Jive unterhalten. Und die Stewardess kommt dazu und kann das auch. Also die, das ist irgendwie total Bananensprache, so wie Pig Latin. Früher haben wir unter Kollegen Pig Latin mal gesprochen, eine Zeit lang.
Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so eine wirkliche Idee, wie das klingt. Kannst du es mal vormachen?
Also es geht im Grunde, dass du an jedes Wort ein A dranhängst. Also du bist jetzt zum Beispiel, du bist der Ulrich, Basti Ulrich, also wärst du Ulrich A. Also du nimmst den ersten Buchstaben des Wortes weg, ja? Nehmen wir mal, nehmen wir das Wort Latin, ja? Dann nimmst du das L, nimmst du weg, dann heißt es Etin, du hängst das L aber hinten dran und machst dann A, also Etin Lay. Etin Lay ist Latin auf Pig Latin. Und so kannst du ja jedes Wort nehmen, nimmst den ersten Buchstaben weg und hängst es mit einem A wieder an das Wort hinten dran. Und das mach mal. Da wirst du wahnsinnig.
Kann ich fragen, was der Sinn von dem Ganzen ist? Einfach nur, dass man zu viel Zeit hatte. Oder das war vor den Zeiten des Internets, als die Menschen noch Zeit hatten, die sie einfach verschwenden konnten.
Ja, das wurde mal erfunden, ich glaube, im Amerika der 50er Jahre von Kindern, weil sie so eine Art Geheimsprache haben wollten, damit ihre Eltern sie nicht verstehen. Und daraus hat sich das entwickelt. Und
da ich ja den Spirit von Alex Dechand vortragen möchte, Quick Trivia. Welcher Basketball Hall of Famer spielt in dem ersten Airplane-Film mit?
Kareem Abdul-Jabbar.
Das ist korrekt. Ja. Okay, das war zu einfach.
Der fliegt das Ding auch irgendwann.
Ja, ja, genau.
Der ist der Pilot da irgendwie. Ja, guten Tag, liebe Abdis. Das war der etwas kuriose Einstieg. Ihr habt schon gehört, Basti ist wieder am Start. Xandi kümmert sich um die Fußball-EM und ist massiv busy. Und wir haben sozusagen ja auch Playoffs im Basketball, im Schweinsgalopp. Basti war ja gerade noch in Ulm.
Yes.
Gestern Abend bei Spielnummer, man kommt schon ganz durcheinander, 3 war es, glaube ich.
Man kann das Spiel selbst auch als Schweinsgalopp bezeichnen. Holla die Waldfee, war das ein Kampf.
Ich habe ein schönes Zitat von dir gehört. Es war nicht immer schön.
Nee, es war nicht immer schön. Es war aber immer anstrengend. Also so ein bisschen wie meine Karriere bei Magenta Sport.
Ja, du hast da mehrere interessante Sachen gesagt. Also ich habe dem Kommentar durchgehend gelauscht, habe dabei auch die Küche aufgeräumt und habe mir viel Zeit gelassen, weil das Spiel hat ja eine Zeit gedauert und es war allerdings auch eine sehr schmutzige Küche. Und du hast viele interessante. Du hast zum Beispiel gesagt, dass heute Bamberg-Ludwigsburg kommt, Spiel 4.
Das ist korrekt, das habe ich gesagt.
Ja.
Mit da habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja, mit Benny Zander.
Aha. Und was habe ich dann gesagt?
Und dann hast du gesagt, das heißt also, Lubo ist nicht die einzige Nummer 1, die in diesem Spiel auftaucht. Wie hast du das denn gemeint?
Ja, Benny Zander ist die Nummer 1 unter den deutschen Kommentatoren für mich.
Ist das? Benny Zander. Du liebst Benny Zander?
Ja, ja.
Ach komm.
Also Benny Zander kannst du wirklich in jede Sportart reinschmeißen. Wenn der ein Spiel Kanasta kommentieren würde, wäre ich voll dabei.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also der kommentiert, das ist so eine Art, wie nennt man das? Also Sprachmaschine würde ich es nicht nennen. Ach so. Das ist so ein bisschen, das ist zu despektierlich vielleicht. Aber genau, der kommentiert alles weg. So, ne? Den rufen wir mal an, oder? Sollen wir den mal anrufen?
Ja, ruf ihn an. Ruf ihn an.
Also vielleicht, dass wir direkt den ersten Überraschungsanruf, wenn wir schon über ihn sprechen und er heute Abend kommentiert, dann müssen wir ihn einfach mal anrufen. Weiß nicht, aber überhaupt schon wach ist. Ich glaube, der schläft schon immer länger. Es ist jetzt so kurz nach 9:30 am Morgen. Vielleicht ist er noch gar nicht wach da in seinem Leipzig.
Ja, oder mit dem Hund unterwegs. Hat er einen Hund?
Hat der jetzt einen Hund?
Schon länger, glaube ich.
Echt? Benny hat einen Hund?
Ich glaube, ja.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also zu Benny, passt ein Hund zu Benny? Der ist doch immer unterwegs. Ja, er geht nicht dran. Ja, dann selber schuld.
Ich vermute, oder? Der ist auf der großen Runde.
Ja, da müssen wir leider raus. Oh, hat er zurückgerufen. Oh, warte mal eben. Hat er jetzt angerufen? Nee. Vielleicht ruft er gleich zurück.
Ah, es beginnt insgesamt in diesem Podcast schon wieder mit viel Struktur. Es ist ein bisschen so wie das Aufbauspiel der Oldenburger gestern. Ist alles ein bisschen durcheinander.
Also wir müssen mal wir reden jetzt über alle vier Serien logischerweise und lass uns direkt bei Ulm-Oldenburg bleiben. Wir hatten ja mal gesagt, die Oldenburger, ob das so eine richtige Playoff-Mannschaft ist. Also die haben schon einige defensive Baustellen. Gestern gab es auch noch offensive Baustellen. Wie ist das denn passiert? Die beiden Mannschaften sind doch eigentlich totale Offensivgranaten, dass die keine 70 Punkte erzielen.
Ja, also ich glaube, zum Ersten muss man mal bemerken, dass die, glaube ich, beide auf Beinen spielen, die als solche nicht mehr zu bezeichnen sind. Das sind, glaube ich, bei allen einzelnen Spielern Betonblöcke an den Füßen mittlerweile. Mhm. Also das letzte Viertel speziell war einfach nur noch das war wirklich nur noch ein Kampf. Ich glaube, das trägt einen großen Teil dazu bei. Ulm findet bislang überhaupt keine Antworten darauf, wenn Oldenburg Zone spielt. Die spielen extrem viel Zonenverteidigung. Hat sich so ein bisschen nach oben gesteigert, die Zeit, in der sie das einsetzen, von Spiel 1 jetzt bis Spiel 3. Ich glaube, gestern haben sie bestimmt 20 von 40 Minuten nur in Zonenverteidigung gespielt.
Mhm. Soll ja auch angeblich etwas kräftesparender sein. Müssen wir gleich mit unserem Experten noch drüber reden. Weil,
der ja auch in Ulm war.
Der auch in Ulm war, genau.
Der gestern auch mit dabei war. Und ich glaube, das nimmt schon einen großen Teil weg, denn beide Teams spielen ja normalerweise mit viel Bewegung, auch abseits des Balles, was wahrscheinlich zu den anstrengendsten Dingen gehört, die man offensiv so tun kann. Da haben es zum Beispiel so Mannschaften wie Crailsheim, finde ich, ein bisschen leichter, die eben immer den einen Spieler haben, auf den das Ganze fokussiert ist, beziehungsweise dieses Two-Man-Game im Pick-and-Roll, und die anderen können sich am offensiven Ende so ein bisschen relaxen für einen Moment, bis sie dann den Ball kommen und swing, swing und so weiter. Während bei Ulm und Oldenburg jeweils ja alle Spieler die ganze Zeit unterwegs sind in der Offensive. Also, wenn da Mahal Basic im Lowpost ist bei Oldenburg, dann bewegen sich alle abseits des Balles. Das gleiche gilt auf der Gegenseite für Ulm. Und sobald da mal diese paar Prozent dann fehlen, läuft sofort nicht mehr so geölt wie vorher. Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar. Und man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass beide Teams einen fantastischen Job defensiv gemacht haben. Also die haben die Nummer 1 Optionen bei Oldenburg wurden alle komplett rausgenommen. Also Ricky Paulding komplett raus. Es gab dann auch noch ein bisschen, ja, sagen wir mal so, schwierige Pfiffe gegen Ende. Da möchte ich jetzt eigentlich gar kein so großes Thema aufmachen, weil mir liegt es fern, tatsächlich on air, vielleicht kann man das mal so generell sagen, Schiedsrichter hart zu kritisieren. Außer es ist tatsächlich was, wo man sagt, boah, das ist so eindeutig, ich kann nicht mehr drum rum. Aber ich möchte das immer nicht. Vielleicht ist das auch was man einem als Kommentator zum Vorwurf machen kann. Aber ich finde es ein bisschen unfair, da im Live-Kommentar auf die Schiedsrichter drauf zu hauen, weil es ein bisschen easy target ist, speziell bei so einer Partie, die so körperlich ist. Ja. Wie findest du das?
Ja, es ist, stimme ich dir zu 100% zu. Andererseits ist es extrem verführerisch, mal ab und zu drauf zu hauen, wenn man in der Wiederholung sieht, dass sie falsch gelegen haben. Also wenn man es ganz offensichtlich sieht, dann fällt es mir extrem schwer zu sagen, ja, war doch so, wie die Schiedsrichter gesagt haben. Nee, war ja nicht so. Also, aber ich weiß genau, dass es extrem unfair ist, drauf rumzuschlagen, weil ich glaube, es gibt keine schwierigere Sportart, außer vielleicht Wasserball für einen Schiedsrichter. Und Wasserball ist wirklich Wahnsinn für Schiedsrichter, weil die sehen ja, die müssen ja durchs Wasser gucken. Aha. Und da, ja, habe ich früher mal Wasserball auch kommentiert. Und das ist
klar, hast du das, Curly.
Ja,
gibt's irgendwas, was du noch nicht kommentiert
hast? Ja, aber Wasserball-Bundesliga. Ich habe neben einem Wasserball-Bundesligisten gewohnt.
Ja, neben also einer ganzen Mannschaft? Oder?
Neben dem Freibad, wo die gespielt haben.
Okay.
Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenjob, den die Schiris da generell machen beim Basketball. Und es sind ja auch oft ganz knappe Geschichten. Und dann sagen wir auch immer wieder, es gleicht sich am Ende des Tages oft aus. Ja,
es gab speziell im letzten Viertel gestern zum Beispiel eine Szene, ich glaube, es ist Andi Obst gegen Mahal Basic, wo man, finde ich, auf ein unsportliches Foul entscheiden kann, aber ich will da jetzt kein großes Thema im Live-Kommentar draus machen, ob das ein unsportliches Foul gewesen sein sollte oder nicht,
ja.
Weil, also, was bringt die Diskussion? Ich meine, die Leute zu Hause sehen es selbst und im Notfall ordnet das die Liga nochmal ein.
Ja.
Da bringt es jetzt nichts, wenn ich 5 Minuten über die Schiedsrichter herziehe.
Völlig richtig, genau. Also Fakt ist, und das hatten wir schon zu Beginn der Playoffs gedacht, dass dieses Format spielen, Tag Pause, dass das tatsächlich relativ früh schon an die Substanz geht. Ne? Also, und das war eben auch der Grund, warum ich bei den Oldenburgern gedacht habe, die sind ja relativ alt, mit Verlaub, ne? Dass die noch mehr Schwierigkeiten haben werden als andere Mannschaften. Und wir kommen gleich auch noch zu Ludwigsburg, die auch nicht die allerjüngsten sind. Also vielleicht, wenn wir da Bamberg-Ludwigsburg nochmal drüber reden, Basti, da hatte ich ja, das Spiel habe ich jetzt nicht ganz gesehen, weil es war ja auch relativ früh entschieden. Ja,
der könnte es dir verdenken.
Ja, aber da habe ich mir fast gedacht, ob John Patrick da gesagt hat, Leute, wir machen heute mal gar nichts, einfach um, ja, ich will nicht sagen abzuschenken, aber wir müssen ein bisschen Kräfte schonen. Was meinst du?
Ja, also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass diese Worte aus dem Mund von John Patrick kommen. Ja. Ah, heute mal nicht. Ist nicht so wild.
Aber es sah ja fast so aus, als wäre es so.
Ja, ja, es sah absolut so aus. Man muss sagen, Bamberg kommt natürlich unfassbar heiß raus zu Beginn des Spiels. Und dann ist der Abstand halt auch schon so groß, dass es, glaube ich, dann gerade in einer Serie, wo alles so eng getaktet ist, sehr schwer ist, mental nochmal zurück in dieses Spiel zu finden. Aber das ändert nichts an der Tatsache für mich, dass das schon fast ein bisschen peinlich war aus Ludwigsburger Sicht. Weil zumindest erwartet man von Ludwigsburg eine gewisse defensive Gegenwehr, die überhaupt nicht da war. Also spätestens nach dem ersten Viertel war das ja im Prinzip auch für Bamberg jetzt nicht mehr so, dass die nur noch schwere Sachen getroffen haben.
Basti.
Also, was ist denn da los?
Ich habe jetzt den Zander dabei.
Ach, ja, moin moin.
Guten Morgen, was ist denn da bei euch schon wieder los? Hä?
Einfach mitten in meine Ansprache rein, was ist das denn?
Ja, wir sind so ein bisschen wie wenn man bei der Inauguration Speech vom Präsidenten plötzlich einfach einen dazuschaltet.
Ja. Benni, 2 Gründe, warum es der Überraschungsanruf ist heute, warum wir bei dir gelandet sind. Der erste ist relativ einfach zu erkennen, weil du heute ein Spiel kommentierst, über das wir gerade reden.
Oh, okay.
Ne? Bamberg gegen Lubu, Spiel, wo sind wir jetzt? 3, ne?
4.
Ah, ja, genau, 4, 2-1. Genau, und das andere ist, Basti ist heute wieder an Xandis Stelle hier am Start. Weißt du, dass Basti dich liebt?
Ein bisschen, ja. er hat es mir schon mal so ein bisschen letztens ins Gesicht gesagt.
Ja.
Und da wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Er liebt dich und er sagt, du bist die Nummer 1 unter den deutschen Sportkommentatoren.
Ja, das.
Das ist doch Wahnsinn.
Das weiß ich jetzt nicht. Es ist natürlich echt lieb und sehr, sehr schön. Aber jetzt weiß ich natürlich auch gerade wieder nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja. Das ist doch ein schönes Lob.
Ja, Michael Körner, der Chef der Awkwardness. Ich glaube, man könnte eine ganze Fernsehsendung daraus machen, wenn man nur Leute zusammenschaltet, die sich gegenseitig Komplimente
auf awkward Art und Weise. Ja, sagt mal, wie euch das geht. Also Körny, man wird es nicht glauben, wird bestimmt auch schon mal von jemandem gehört haben, dass er gut kommentiert. Wenn dir das jemand ins Gesicht sagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ich habe das Problem nicht. Also ich habe das Problem nicht gehabt bisher.
Das stimmt nicht, Basti. Ich habe dir schon gesagt, dass du ein guter Kommentator bist.
Ja, ich habe mich auch gerade eben erst mit einem am Wochenende mit einem mit jemandem unterhalten, der durchaus Ahnung vom Basketball hat. Mhm. Und wir sind auch zu der Erkenntnis gekommen, ja, dass der Ulrich das ganz gut kann.
Also, bevor das in einen Selbstbeweihräucherungsmodus übergeht, Benny, die fachliche Aussage zum Spiel, auf das du dich ja sicherlich schon seit heute Morgen um 17:30 vorbereitet hast. Bamberg gegen Ludwigsburg, Spiel 4 von der Rechnung her. Wir haben gerade darüber philosophiert, ob Lubu Spiel 3 abgeschenkt hat, auf Sparflamme, wegen alte Knochen, müssen wir mal schonen, Modus. Was meinst du denn?
Naja, also was die Vorbereitung angeht, es ist die Grundierung ist schon fertig, also alles, was ich immer so grundsätzlich mache, aber für Playoff-Spiele versuche ich ja immer noch ein was mehr zu machen. Das mache ich jetzt gleich. Ich bin hier gerade noch im Hotel und frühstücke und jetzt kommt gleich noch so ein bisschen der Feinschliff.
Was heißt immer, du bist im Hotel vorher?
Nee, ich war in München jetzt die letzten Tage als Arbeit. Und fahre quasi heute über Bamberg zurück, sonst wäre ich auch schon gestern zurückgefahren. Ah. Aber ich fahre natürlich nicht aus München an Bamberg vorbei nach Leipzig, um dann am nächsten Tag wieder nach Bamberg zu fahren. Das macht ja auch keinen Sinn. Eure These. Hinten raus sicherlich, ne? Also ich glaube, irgendwann hat John Patrick einfach also ich glaube nicht, dass sie das von vornherein so gemacht haben, aber irgendwann hat er einfach gemerkt, okay, ja, es ist halt heute nix. Und dann spielt Jalen Smith in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch halt eben nur noch 5 Minuten und die letzten anderthalb Viertel gar nicht mehr. So, ich glaube aber nicht, dass das der grundsätzliche Gameplan war, weil dazu kennen wir alle John Patrick zu gut. Der wäre schon sehr froh, glaube ich, gewesen, wenn sie mit 3-0 durch wären und eben dann hätten sie ja den Vorteil gehabt, dass sie ein paar Tage mehr die Füße hochlegen hätten können. Ne? So müssen sie heute wieder ran und müssen eben auch erstmal sehen, ob sie das Ding zu bekommen. Ich muss ehrlich gestehen, nach Spiel 2 habe ich zu so ein paar Leuten gesagt und geschrieben, oh, ich glaube, das war die Bamberger Chance, die Serie zu verlängern. Mhm. Und dann so ein Statement da am Sonntag, wie gesagt, hier und da auch mit ein bisschen sehr wenig Ludwigsburger Gegenwehr, was hat John Patrick gesagt, ne? Das war ein arroganter Auftritt. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ich dachte, Ludwigsburg ist stabil genug, das zuzumachen. Und das muss man ja echt mal sagen, also auch schon in Spiel 2, wie Bamberg das macht. Ich meine, sie hätten das Ding am Ende gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, wenn sie sich ein bisschen cleverer anstellen, schon in Spiel 2. Und allein das für eine Mannschaft, die ohne Devin Hall spielt, gegen diese Ludwigsburger, nötigt mir schon enormen Respekt ab, dass sie ihnen so einen Fight liefern. So, das ist schon aller Ehren wert.
Ja, also die sind top motiviert. Wir sind sehr gespannt auf heute Abend. Ist es das erste oder das zweite Spiel?
Das frühe Spiel,
okay. Gut, Benny, dann wollen wir dich auch nicht länger vom Frühstück im, ich vermute mal, ne, Schloss Residenz.
Ne? Wo bist du da? Ja, 7 Sterne. Ich habe ein Bein habe ich im Pool hängen. Und mit dem anderen wird gefrühstückt.
Wie heißt es nochmal? Residenzschlösschen, oder? Wie heißt das?
Nee. Recht unhygienisch, würde ich glauben, wenn der Pool in der Essence-Area ist. Also weiß ich nicht,
ja, ob das ist so aber, ein, das so ist ein aber gutes okay. Hotel ist. Das Tablett schwimmt oben auf der Wasseroberfläche, das ist alles in Ordnung.
Ja, sei froh, dass du in diesen Zeiten überhaupt Frühstück im Hotel bekommst. Da haben wir auch
ja, absolut. Andere, ne? Absolut.
Benny, viel Spaß heute Abend und wir sehen uns. Ach ja, wir können ja auch noch ganz kurz über den Euroleague-Ausblick reden, denn du bist ja am Wochenende auch am Start.
Ja, das ist für mich eine absolute Festwoche. Ne? Heute Spiel 4, morgen habe ich Geburtstag, kommt mich meine Family besuchen.
Du hast morgen Geburtstag?
Ja, und dann ist Euroleague-Wochenende angesagt. Das ist eine der schönsten Wochen meines Lebens, glaube ich.
Oh mein Gott, wie alt wirst du denn?
32.
Boah. Mhm. Okay, dann ja, kriege ich Gänsehaut bei so einer tollen Woche. Also sehr schön, genieß es. Wir sehen uns am Freitag in Köln und
absolut.
Ja, viel Spaß.
Wir gehen Samstag an unserem freien Tag ins Kebabland. Kannst dich schon drauf einstellen.
Wir gehen am Samstag ins Kebabland. Wir haben ja noch ein Geburtstagskind dabei.
Was ist denn das Kebabland?
Das ist der beste Adana-Spießladen. Immer wenn ich in Köln bin, gehe ich dahin. Unser lieber Chef Manuel Tam ist offensichtlich genauso ein Hardcore-Ultra von diesem Laden wie ich. Und da werden wir am Samstag die Besatzung hinschleifen, ob sie will oder nicht.
Kommt man dann Döner auf einer Achterbahn?
Klingt ein bisschen so, ne? Man so ein Döner-Fall-Tower irgendwie. Ja.
Der kleine Benny möchte aus dem Kebabland abgeholt werden.
Ja, das wird gut. Ich freue mich sehr auf das ganze Wochenende.
Ja, cool. Alles klar. Benny, Grüße nach Bamberg und auf bald. Wir sehen uns am Wochenende.
Für mich seid ihr übrigens, um mit einem Lob abzuschließen, für mich seid ihr übrigens der zweitbeste deutsche Sportpodcast. Tschüss.
Ist das arrogant.
Ey, komm, es gibt so viele. Da ist Nummer 2 auch gut.
Ich kann das nicht
beurteilen. Wer ist denn Nummer 1, Benny? Kannst du das kurz ausführen? Wer ist denn die Nummer 1?
Nee, kann ich nicht. Kann ich an dieser Stelle nicht sagen.
Ja, komm, sag doch. Wir sind offen. Wir machen Werbung für alles. Wir sind auch käuflich. Also wir sagen auch politisch unkorrekte Dinge manchmal zumindest.
Ich nicht.
Nee, ihr seid natürlich der beste Basketball. Oh, wobei, da lege ich mich jetzt wieder in die Nässe mit meinem Kumpel Dre Vogt. Mhm. Ach, ihr seid super. Einfach generell. Ja. Generell.
Top. Ja, und wir können da auch hervorragend mit umgehen. Bin ich nicht. Alles klar, gute Zeit.
Macht's gut, ihr Ganoven. Tschüss.
Ciao, ciao.
So, da haben wir ihn schon mal abgefrühstückt. Wir haben übrigens tatsächlich nachher noch Joe Vogtmann. Ich habe gerade die Zusage bekommen, dass wir noch auf den allerletzten Drücker, bevor Joe in den Flieger steigt von Moskau nach Köln, wir noch ihn nachher einmal hier reinschalten werden. Riesensache, tolle Geschichte.
Was für eine internationale Show heute wieder. Es ist fast wieder Eurovision Song Contest.
Ja.
Und die Deutschen sind wieder, bekommen 0 Punkte.
Wahnsinn, ne? Drei Punkte beim ESC. Ja. Den ich übrigens überhaupt nicht gesehen habe. Ich glaube zum ersten Mal seit 20 Jahren, dass ich den ESC nicht gesehen habe. Das ist schon traurig.
Ich habe mir dieses Fingerkostüm schon bestellt. So kommentiere ich, glaube ich, mein nächstes Spiel.
von den Siegern, dieses Ding? Oder?
Nee, das sind die von den Deutschen.
Ach so, von den Deutschen. Ich dachte, die...
Ja, ja. Die Sängerin ist in einem Fingerkostüm aufgetreten. Das war fantastisch.
So, nächste Serie. Was haben wir denn noch? Also, Bamberg-Lubu. Was glaubst du, wie es ausgeht? Also, es ist wahrscheinlich schon kalter Kaffee für die meisten Hörer jetzt, aber das ist ja wurscht. Wie wird es ausgehen?
Ich kann mir nichts anderes als einen Ludwigsburger Sieg heute vorstellen.
Ach komm.
Um ehrlich zu sein. Also, bei aller Liebe an Bamberg, ich sehe den qualitativen Unterschied dieser beiden Kader zu groß. Und ich sehe vor allen Dingen auch die, wie man so schön auf Deutsch sagt, Urgency bei Ludwigsburg nach dieser Niederlage zu groß, als dass Bamberg hier nochmal einen Sieg holt. Aber wahrscheinlich sehe ich sehr dumm aus morgen, wenn Bamberg wieder mit 20 Punkten gewinnt.
Ja, der Faktor Energie dürfte eine Rolle spielen. Wir können ja einfach mal Folgendes machen, auch wenn unser Experte, wir haben ja mit Basti Dorit und Malte Ziegenhagen zwei neue Experten für unsere Playoff-Spiele hinzugewonnen. Das ist großartig und Basti war jetzt auch schon mehrfach im Einsatz. Und ich habe ihm gesagt, wir klingeln um 10 Uhr durch. Es ist noch nicht ganz 10. Kommst du damit klar, wenn sich Menschen früher bei dir melden als vereinbart?
Du, König, ich habe in meinem ganzen Leben nichts zu tun. Ich freue mich immer, wenn Leute sich melden, egal um welche Uhrzeit. Also mir ist egal.
Ist dir also zu lang. Du sitzt übrigens wieder im Gartenhäuschen, um das nochmal hier den Abdis mitzugeben. Du bist wieder bei deinen Eltern im Garten gelandet.
Die Straßenarbeiten halten an vor da, wo ich normalerweise bin. Dementsprechend, ja, das Gartenhäuschen ist back. Heute mit etwas neuem Setup. Ich habe hier etwas Hallabdämpfung betrieben. Ich habe nämlich eine Decke ans Fenster gehängt. Das war
was ein bisschen schade ist. In unserem sehr sehr kurzen Vorgespräch habe ich noch die Vögel zwitschern hören. Und das finde ich gar nicht schlecht irgendwie. Das hat auch was.
Ja, ich kann mich auch raussetzen. Hier ist glaube ich Windstärke 18. Also man hört die ganze Zeit, was normalerweise das Pfeifen der Zuschauer ist, wenn sie meine Stimme hören.
Basti liebt Understatement. Nee, wie nennt man das? Du bist im Selbsthass unterwegs.
Psychische Probleme. Ja, egal.
Deswegen wollen wir mal schnell zu einem selbstbewussten Experten gehen, Basti Dorit, der jetzt am Start ist.
Herr Körner.
Ja, hier sind der Herr Körner und der Herr Ulrich. Guten Tag, Herr.
Moin, moin.
Dorit.
Moin.
Du bist schon direkt drauf bei uns. Ja, wir haben schon zwei Serien durch und abgefrühstückt. Also wir haben längere Zeit über das Spiel gesprochen, wo du auch gestern warst. Ulm gegen Oldenburg und sind zu dem Thema schwere Beine gekommen. Das kannst du uns natürlich aus allererster Hand vermitteln, Basti. Diese Sache mit den schweren Beinen, mit der Belastung, wo wir die ganze Saison, schon seit Jahren reden wir darüber, speziell auch Euroleague-Teams und so weiter. Wie schwer sind die Beine denn bei Ulm zum Beispiel oder bei Oldenburg, wenn du jeden zweiten Tag spielen musst?
Ja, ich glaube, das hat man gestern gesehen, dass das schon ein sehr zerfahrenes Spiel war mit vielen Fehlern. Und da ist sicherlich, was du gerade angesprochen hast, die körperliche Müdigkeit schon ein großer Faktor. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich von den Ulmern gehört habe, dass die direkt nach Spiel 2 die Nacht über mit dem Bus zurückgefahren sind, am nächsten Tag wirklich eigentlich gar kein Training gehabt hatten. Und da habe ich schon gedacht, dass Oldenburg da ein bisschen frischer rauskommt. Aber die Ulmer haben da irgendwie das bessere Bild abgegeben. Und ja, ich bin gespannt, weil die werden sicher nicht frischer jetzt. Und man hat, denke ich, auch nicht nur in der Serie, sondern auch in den anderen Spielen gesehen, dass von der Qualität der Spiele wir, glaube ich, nicht auf dem höchsten Niveau sind. Sind zwar spannend und intensiv, aber die Müdigkeit doch wirklich allen Mannschaften anzumerken ist.
Thema nochmal schwere Beine und auch Alter. Man sagt ja immer, okay, also du bist jetzt noch nicht der, du bist ja noch kein Oldie, aber über 30, mittlerweile ja auch schon. Welchen Unterschied macht das denn? Also wie schwer sind denn die Beine in solchen Geschichten ab 30 im Vergleich zu mit 25? Ist das wirklich ein Riesenunterschied? Weil wir kommen ja zum Thema Oldenburg, weil dort ja doch die Spieler etwas älter sind als in Ulm.
Ja, ja. Ah, weiß ich nicht, ob ich da das Alter als den entscheidenden Faktor nehmen würde, weil oft ist ja auch zu sehen, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel auch Ludwigsburg, die mit Jamal Darden und Bartolo ja auch Herren in sehr fortgeschrittenem Alter für Basketballer in den Reihen haben und man so das Gefühl hat, dass die noch am fittesten sind, gefühlt. Und du weißt natürlich auch, im Laufe deiner Karriere, wie du deinen Körper vorbereitest, auch zu den richtigen, zum richtigen Zeitpunkt auf Top-Niveau bist. Von daher glaube ich, dass da auch die Erfahrung durchaus manchmal auch ein Vorteil sein kann. Von daher würde ich sagen, dass das Alter jetzt vielleicht nicht der ausschlaggebende Faktor ist.
Sondern?
Ja, wie gerade schon gesagt, Spieler müssen, glaube ich, so im Laufe ihrer Karriere auch für sich herausfinden, was sie machen müssen, auch jetzt gerade in dieser extrem hohen Belastung, also drittes Spiel innerhalb von 6 Tagen, was mache ich zwischen den Spielen, um mich bestmöglichst vorzubereiten auf das nächste. Das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor. Da sind Leute wie Jamal Darden, aber auch Ricky Paulding einfach unfassbare Profis, die genau wissen, was da zu tun ist.
Also spielt das eventuell dann doch eine Rolle im Bereich der Erfahrung, wenn man vielleicht auch dann nicht mehr die allerfrischesten Beine hat. Also bei Darden wissen wir, totales Vorbild im Bereich Fitness, Paulding ja wohl auch.
Ja.
Investiert da viel Zeit und Liebe in seinen Körper. Im Gegensatz zu manchen Basketball-Kommentatoren.
Wen meinst du?
Nee, da meine ich dich gar nicht mit, Basti. Da bin ich, bin tatsächlich selber auch ein sehr inkonsequenter Mensch im Bereich der Ernährung.
Mhm. Ja. Also. Ja, ich glaube halt, dass dann schon Playoffs hat dann natürlich schon nochmal andere Gesetze und die Belastung nochmal deutlich höher. Und ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel damals, viele werden ihn noch kennen, ein Rick Stafford damals in Bamberg, der ist während den Playoffs immer ins Hotel gezogen, weil ich glaube, der hatte 4 oder 5 Kinder. Und da sieht man halt auch einfach bei den Spielern, wie professionell sie dann auch wirklich sind und wie ernst sie die Zeit dann auch nehmen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch zum Beispiel Ricky Paulding nochmal mit seinen, wir haben es ja gestern auch gesehen, das ist seine 21. Playoff-Serie. Der weiß ganz genau, worauf es jetzt für ihn ankommt, aber auch, worauf es jetzt für seine Mannschaft ankommt. Und da sind die Oldenburger schon sehr, sehr erfahren. Aber man hat halt auch gestern wieder gesehen, die Ulmer kamen halt da auch raus, so ein bisschen nach dem Motto, ey, eigentlich sollten wir hier schon 2-0 führen und sollten eigentlich schon die Möglichkeit haben, den Sack zuzumachen. Und kamen da wirklich schon spritziger raus. Und die Oldenburger, ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber ich glaube, wir können da schon mit einer Reaktion im nächsten Spiel rechnen.
Ja, wird dann morgen Abend sein. Du hast übrigens vor einer Stunde bei Instagram und bei Twitter Respekt und Liebe für diesen Mann ausgesprochen.
Ja.
Für Per Günther.
Ja.
Respekt und Liebe?
Weil? Ja, absolut.
Weil?
Erstmal, er ist eine Ikone in der Liga und auch jetzt gerade, ich meine, er spielt nicht die meisten Minuten in seiner Karriere, aber das hat auch damit zu tun, dass er einfach wirklich komplett nicht fit ist. Hat mir dann auch vor dem Spiel nochmal gesagt, dass er ja so gut wie gar nicht trainieren kann eigentlich, weil der Ellbogen wirklich wehtut, aber er haut sich in den Minuten, die auf dem Feld ist, voll rein. Und ich glaube auch bei Petrucelli, der ist auch nicht hundertprozentig fit. Und das imponiert mir einfach, dass Per jetzt trotzdem auch, er ist auch wieder da und haut sich da voll rein. Und ich finde, der Typ ist halt einfach geil. Und ich glaube, das sehen sehr, sehr viele Basketballfans in Deutschland so.
Ja, und der ist natürlich für Ulm auch jetzt mittlerweile fast so eine Art spielender Assistenztrainer, ne? Also das haben wir beim Top 4 in München gesehen. Und ich glaube, dass der auch von der Bank aus den jüngeren Spielern gerade auf dem Feld so viel mitgibt nochmal. Also abgesehen von seiner Fitness. Wie wichtig würdest du sowas einschätzen, diese Erfahrung, die dann quasi per Know-how auf die anderen Spieler übertragen wird?
Ja, extrem wichtig natürlich. Ich habe es auch in der Serie bei Bamberg zum Beispiel, ist für mich auch der Alex Ruff ein extrem wichtiger Faktor, der jetzt auch nicht die meisten Minuten auf dem Feld steht. Aber solche Spieler, da siehst du einfach, wie viel sie auch einer Mannschaft geben, wenn sie nicht auf dem Feld sind, abseits vom Feld. Und man hört auch immer wieder im Training und in der Kabine den Jungs einfach extrem wichtige Ratschläge geben und da einfach ihre Führungspersönlichkeiten gefragt sind in den Playoffs.
Wir stellen fest, eine kleine Tendenz Richtung Ulm, dass die Serie gewinnen. Traust du den Bambergern noch das komplette Comeback zu gegen Ludwigsburg?
Ehrlicherweise traue ich es ihnen zu, weil wenn du Ludwigsburg so kaputt machst wie in Spiel 3, dann gehst du jetzt in dieses vierte Spiel und sagst so, hey, also wir wissen jetzt, was wir gegen euch machen müssen. Natürlich hilft es, wenn du deine Würfe von außen triffst, gar keine Frage, wie in Spiel 3. Aber bei Bamberg ist jetzt jeder in der Serie drin. Also in Spiel 3 hat wirklich jeder abgeliefert. Und das brauchst du auch. Und das ist auch nochmal so ein Thema, was du jetzt zurückkommst zu Oldenburg. Da waren halt gestern wirklich viele Führungsspieler, die einen gebrauchten Tag hatten. Ja. Und das kannst du dir eigentlich in den Playoffs nicht erlauben. Da muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Und das ist wohl bei Bamberg jetzt der Fall. Und ich gehe davon aus, dass die das Spiel heute gewinnen werden.
Oh, interessant. Kommen wir zu den beiden Serien, die klarer aussehen. Die eine ist schon entschieden, da kommen wir am Ende zu. Aber die andere, die Bayern gegen Crailsheim, Spiel 2, großer, großer Kampf der Crailsheimer. Kann man nicht anders sagen.
Absolut.
Ein Riesenfight.
Also, den Fight hätte ich erwartet, aber dass auch das Spiel 2 so eng war und jetzt auch das Spiel 3, die Crailsheimer gewonnen haben, das zeigt schon eine Menge Charakter, wirklich eine extrem enge Rotation, die Crailsheimer da spielen. Ich bin gespannt, also ich bin aber nicht sehr positiv, dass sie noch ein Spiel gewinnen. Also da, ich glaube nicht, dass die Bayern ein zweites Spiel so Larifari angehen.
Wie kann das denn eigentlich sein, dass die Crailsheimer mit so einer kleinen Rotation mit 7 Leuten die Bayern da den Bayern 96 Punkte einschenken? Also das ist doch ich hätte niemals gedacht, also den Fight von Crailsheim, ja, wie man es gesehen hat, dass sie fighten werden. Aber das war ja auch großartig gespielt und mit 7 Leuten. München ist ein Euroligist, wieso lassen die sich da so nochmal, ich will nicht sagen vorführen, aber dann doch an die Wand spielen, richtig?
Ja, ich glaube, das ist reine Einstellungssache. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern da mit dem hundertprozentigen Fokus und auch dem nötigen Respekt, den du auch vor dem Gegner haben musst, in diese Partie reingegangen sind. Und das hat ja auch, glaube ich, Trinchieri nach dem Spiel gesagt, dass das Spiel für ihn in den ersten 5 Minuten entschieden wurde. Und da setzt du halt nun mal die Marschroute. Und da zeigst du auch dem Gegner, ob du hier angetreten bist, um zu gewinnen oder einfach nur die Sache über dich ergehen zu lassen. Und ich glaube, die Bayern sind eine Mannschaft, die brauchen schon auch den Druck und die, ja, wie soll ich sagen, die Spieler müssen schon spüren, dass es hier wirklich um was geht. So in der Art habe ich so ein bisschen immer bei den Bayern das Gefühl, das sieht man, hat man ja auch in der Euroleague immer gesehen, diese wahnsinnigen Comeback-Qualitäten, die kamen ja auch nur zustande, weil sie oft auch in dieser Situation waren, wo sie diesen Druck gespürt haben und dann waren sie eben da. Und vom Gefühl her spielen sie immer in Spielen, wo es gegen eine bessere Mannschaft geht oder eine Mannschaft auf Augenhöhe, spielen sie immer deutlich besser. Von daher, ich bin gespannt, wie sie da heute auftreten werden. Ich gehe aber davon aus, dass Trinchieri da schon den richtigen Weg findet, dass es nicht zu einer weiteren Niederlage führt.
Mhm. Muss vielleicht an der Stelle schon auch noch diese Herkules-Leistung von dieser 7-Mann-Rotation bei Crailsheim loben. Also allen voran Trabell Haynes, der hatte zwar 11 Turnover, scored aber 34 Punkte, obwohl die ganze Defensive ja wirklich auf ihn fokussiert ist. Also der ganze Matchplan der Bayern ist im Prinzip Bell Haynes stoppen, Bell Haynes abhalten, macht trotzdem 34 Punkte. Und was für Crailsheim halt dann immer wichtig ist, ist, wenn Bell Haynes tatsächlich mal in einzelnen Situationen rausgenommen wird, wie gut performen die Leute dahinter. Und ich finde, Jamuni McNeese hat in der Serie vielleicht sogar einen kleinen Sprung nach vorne gemacht nochmal, hatte ein schwieriges Spiel 1, die beiden letzten Spiele wirklich fantastisch gespielt und natürlich Elias Lassisi, also der plötzlich da, nachdem Nimrod Hilliard ausfällt, dachten alle, ja, wo soll Crailsheim diese Point Guard Minuten ohne Trabell Haynes herbekommen. Elias Lassisi übernimmt das und spielt das wirklich sehr, sehr gut, was ein bisschen überraschend ist, aber was, finde ich, auch wieder zeigt, wie gut Thomas Isalo das immer wieder schafft, seine Mannschaft anzupassen auf diese unterschiedlichen Umstände. Mhm. Also,
ja. Basti, also in dem Fall Basti Dorit jetzt, wenn du jetzt Sportdirektor wärst und müsstest eine Mannschaft aufbauen, ja, dir aufbauen, und ich sag mal, jetzt Geld spielt jetzt keine Rolle, okay, spielt immer eine Rolle, aber du müsstest dich entscheiden, mein Point Guard in meinem Team ist entweder Trabell Haynes oder Wade Baldwin. Wen würdest du nehmen?
Boah, also, das ist natürlich eine schwierige Frage. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Rest der Mannschaft an. Aber das, was Bell Haynes gerade auch wieder abliefert. Es war ja so eine Phase, am Anfang der Saison hat er natürlich unfassbare Spiele rausgehaut und dann gab es so eine Phase, was aber auch normal ist, wo man so das Gefühl hatte, okay, die Mannschaften haben jetzt so ein bisschen rausgefunden, wie man gegen ihn verteidigen muss oder wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann. Und ich dachte, dass die Bayern da schon überlegen sind, vor allem körperlich, ne, und auch durch die Switching-Defense, was sie ja eigentlich auch echt gut machen, dass sie ihn da im Griff haben. Aber ist ja egal, wen du gegen ihn stellst, er schafft es immer wieder zum Korb und finisht da einfach, also für mich wahrscheinlich der beste Spieler, der unter den Aufbauspielern, der zum Korb geht und alle möglichen Varianten drauf hat, da abzuschließen. Bei Wade Baldwin ist natürlich und ich glaube, dass er ein extrem guter Typ ist für die Mannschaft, der auch sehr gute Führungsqualitäten hat. Und da bin ich mir eben bei Wade Baldwin nicht immer sicher. Ne? Man hat ja immer das Gefühl, dass wenn er immer seine Schwierigkeiten haben, wenn es halt gerade nicht so gut für ihn läuft, dann tendiert er schon auch immer ein bisschen seine Mannschaft mit runterzuziehen, obwohl er natürlich unfassbare Anlagen hat, das ist keine Frage. Aber als reinen Point Guard für die Mannschaft würde ich mich wahrscheinlich für Bell Haynes entscheiden.
Na, ja, interessant.
Ja, ich glaube auch, dass, also mein Eindruck auch schon in Wade Baldwins Zeit in der NBA damals noch bei den Memphis Grizzlies war immer, dass der eigentlich neben einem Point Guard spielen sollte. Ne? Findest du das auch so, Basti, dass der vielleicht sogar mehr ein Off-Guard ist als ein reiner Einser, der einen Ball verteilt?
Ja, er liebt es halt, selber zu scoren und für sich selber zu kreieren. Und ein Point Guard hat natürlich noch so viel mehr Aufgaben. Ja? Die primäre Aufgabe ist ja eigentlich, dieses Gespür zu haben, was braucht meine Mannschaft in gewissen Situationen. Und da habe ich das Gefühl, dass da Wade Baldwin schon noch so ein bisschen seine Probleme hat. Und ich glaube, dass da Bell Haynes besser aufgestellt ist. Und ich will gar nicht wissen, was Bell Haynes imstande ist zu fabrizieren, wenn er in einer wirklich noch besseren Mannschaft spielt, mit noch besseren Mitspielern, ohne da jetzt irgendwie respektlos den Crailsheimern gegenüber zu sein. Aber das ist ja, er trägt ja so viel Last auf seinen Schultern und es gibt ja kaum jemanden, der ihm da ein bisschen was abnehmen kann.
Wir nehmen jetzt, du bist aber jetzt bei Bell Haynes, weil du gerade nochmal
genau, Bormann gesagt hast. Ja. Also sorry, bei Bell Haynes. Mhm. Deswegen ist es für mich einfach eine unfassbare Leistung, was er da macht. Und deswegen würde ich ihn da ein bisschen bevorzugen. Aber ich glaube auch noch, dass Wade Baldwin mindestens ein Spiel noch in den Playoffs hat, wo er alleine ein Spiel entscheiden kann. Diese Qualität hat er natürlich, ne? Wenn der heiß läuft und da in Fahrt kommt, dann kannst du ihn eigentlich nicht stoppen. Aber das ist halt so die Gefahr auch, die man ja auch immer wieder mal gesehen hat, dass er dann auch tendiert, ein bisschen zu sehr auf sich selber zu schauen und weniger auf die anderen Optionen, die es natürlich noch in dieser Bayern-Mannschaft gibt.
Ja. Ja, zwei sehr interessante Personalien auch für die kommende Saison. Ich denke mal, dass hinter Bell Haynes viele Teams her sind. Weiß man nicht genau, wo er da landen wird.
Also, ja, hinter Baldwin auch, wie man schon gehört hat.
Ja, aber bei Baldwin ist tatsächlich gibt es die Tendenz, dass Baldwin gerne bleiben würde bei den Bayern. Aber der hat natürlich auch einen Agenten und der hat auch natürlich andere Gehaltsvorstellungen als in dieser Saison. Aber Baldwin wird sicherlich erkannt haben, dass ihm das gut tut von der Entwicklung her. Also die Entwicklung, die er in dieser Saison gemacht hat, die ist ja Wahnsinn. Der Typ war eigentlich unspielbar in seiner Zeit, in seinem ersten Jahr in Europa. Der hatte ja überhaupt keine, also in Griechenland, der kam ja mit niemandem zurecht. Und jetzt hat er sich da mit Trinchieri, hat er den, glaube ich, vor der Saison den Schwur abgegeben, wir raufen uns irgendwie zusammen. Und das hat ja zum großen Teil doch funktioniert. Und wenn der noch ein Jahr sich so entwickeln kann bei dem Verein.
Ja, Körni, ja, du sprichst jetzt mit, achso, sorry.
Ja, ich glaube schon auch, dass da gebe ich dir recht. Also ich glaube, dass es für ihn auch gut wäre, da in München zu bleiben, weil von der Tendenz, ich glaube, dass es ein Spieler ist, wenn der eine Situation kennt und das Umfeld kennt, dass das wichtig für ihn ist. Ja. Und vom Gefühl her kämpft er sehr, sehr viel mit sich selber oder hat immer so diese persönlichen Duelle. Und ich glaube, wenn er da sich schon mal nicht neu auf eine neue Umgebung einstellen muss, dann würde ihm das helfen. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das im Endeffekt dann auch vielleicht zustande kommt, dass er in München bleibt.
Ja.
Ja, ihr beide analysiert das jetzt mit Hintergrundinformationen und aus, wie das sportlich Sinn machen würde, aber ihr vergesst dabei das Allerwichtigste, dass er ein Bild auf Twitter geliked hat, wo ihn jemand in Anadolu Efes Trikot gefotoshoppt hat. Und das ist ja wohl der deutlichste Hinweis. Also das ist ja wohl die klarste Sache, die es hier gibt in der Angelegenheit.
Okay, aber dann bist du ja wohl der absolute Investigativ-Journalist, weil das wäre uns beiden jetzt so wahrscheinlich nicht aufgefallen.
Ja, ich fand das nur einmal mehr funny, dass jemand, der Bild auf Twitter liked, offenbar mehr Aussage darüber gibt für die Fans, wo der nächste Saison spielen soll, als alles, was man bisher gehört hat aus der Ecke.
Ja. Anadolu zahlt gut. Das wird wahrscheinlich, das wäre tatsächlich ein Ding.
Ja, zahlt gut und natürlich, wenn man auch schaut, FS spielt natürlich auch einen sehr guard-orientierten Basketball. Mhm. Das heißt, das könnte schon natürlich eine Option sein, aber das sind natürlich jetzt alles Spekulationen,
ja. Weiß man nicht. Unsere letzte Serie, die einzige, die bereits zu diesem Zeitpunkt durch ist, Alba Berlin hat aber mal den Hamburgern aber sowas von gar keine Chance gelassen. Da haben wir ja am Anfang noch philosophiert von wegen, schwieriges Matchup für Berlin, Hamburger Defensive vielleicht, wenn die diesen Berliner Offensivfluss, das Tempo zerstören können. Ja, Pustekuchen. Was ist denn da passiert eigentlich?
Ja, ich glaube, dass die Hamburger zuerst mal halt auch, also man hört immer wieder von Kotzer, dass der wirklich sehr, sehr angeschlagen ist. Mhm. Seit Wochen, fast schon Monaten kaum trainiert, immer nur unter Schmerzmitteln spielen kann. Dann fehlt ihm natürlich schon auch ein Cameron Taylor, der ein extrem wichtiger Mann für die Mannschaft ist. Und dann sind sie einfach, finde ich, von der Qualität nicht tief genug besetzt. Und das, finde ich, hat man auch zum Ende der Saison schon auch so ein bisschen gesehen, dass sie da, sie haben ja eigentlich, die Hamburger, deren Identität ist natürlich diese brutal harte Verteidigung. Und da brauchst du halt jeden Mann an Bord und das haben sie im Moment halt nicht.
Mhm. Aber ein bisschen überraschend kam das doch schon, dass, also diese Hamburger Defensive, die wir so gelobt haben, die war ja irgendwie gar nicht so richtig da. Wie kann das denn sein?
Ja, vielleicht so ein bisschen die Luft ausgegangen zum Ende der Saison und Anfang den Playoffs, was natürlich immer schwierig ist, weil es eigentlich andersrum sein sollte. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Berliner, auch wenn sie jetzt ohne Thiemann, ohne Olinde und vor allem ohne Sigma auch auftreten, trotzdem qualitativ hoch überlegen sind, die auch wissen, wie man gegen so einen Gegner spielt. Ne? Also auch die Berliner haben ja eine tolle Euroleague-Saison gespielt. Mhm. Das, finde ich, vergisst man ja immer so ein bisschen auch. Und deswegen, ja, Qualität schlägt da einfach auch so ein bisschen die Mannschaft, die zwar immer irgendwie versucht hat, in diese Playoff-Serie zu kommen, aber wenn du dann so deutlich auch die ersten beiden Spiele verlierst, dann nimmt dir das auch so ein bisschen die Luft, finde ich.
Jetzt müssen wir ein ganz kurzes Break machen. Joe, du kannst mich hören, ne?
Ich kann dich hören, ja.
Ja. Basti, du hörst den Joe?
Nee, ich höre ihn nicht.
Du hörst
ich höre den Basti auch.
Nee.
Du hast den Basti Doret gerade gehört, aber nicht den Basti Ulrich. Ich bin jetzt komplett verwirrt, ganz kurz, weil ich dachte, wir telefonieren eine Stunde später. Das ist aber kein Problem.
Ah, ja.
Weil du 11.15 gesagt hast, jetzt ist 10.15.
Ja, bei mir ist 11.15.
Ja, Zeitverschiebung, Körni.
Genau, Zeitverschiebung. Ja, aber ich dachte, dass Joe die deutsche Zeit spricht. Jetzt machen wir das technisch einmal anders. Ich mache jetzt hier einen Break und ich hol dich in 30 Sekunden wieder dazu, ja?
Ja, alles gut.
Alles klar, gut. Joe, vielen Dank für deine Zeit. Du bist unmittelbar vor dem Abflug, wie kann man das so sagen?
Ja, genau. Deshalb habe ich auch 11.15 Uhr deiner Zeit keine Zeit mehr.
Okay, dann lass uns einmal durchjagen durch diese Geschichte, dass du an diesem Wochenende vielleicht den größten Erfolg deines Lebens feiern kannst. Wie zuversichtlich seid ihr denn, am Freitag schon das Spiel gewinnen zu können?
Ja, sehr natürlich. Also das wird natürlich eine schwere Aufgabe gegen die eventuell beste Mannschaft der Saison, auch wenn sie nicht Erste waren. Aber ja, es ist ein Spiel.
Habt ihr euch jetzt im Training komplett, also auch auf Anadolu fokussiert? War jetzt alles andere, alle anderen Teams, alle anderen Spiele egal? Habt ihr nur so getan, als würdet ihr euch jetzt auf Anadolu vorbereiten?
Ja, wir haben die letzten zwei Wochen nicht ein einziges Trainingseinheit gehabt, weil wir VTW-Playoffs gespielt haben. Bis gestern. Gestern Spiel 4 gewonnen haben und 3 mit 3-1 ins Finale eingezogen sind gegen Zenit. Und heute, also in zwei Stunden, wird das erste Mal sein, dass wir uns aktiv mit FS beschäftigen.
Wow, okay. Wie ist die Mannschaft drauf momentan? Wie waren die Playoffs?
Wir haben in der ersten Runde gegen Nizhny ein bisschen gestruggelt. Da lief es nicht so rund, schlechte Wurfquoten. War so eine richtige Kampfserie, würde ich sagen. Haben wir uns durchgemogelt, würde ich sagen. Auch schlechte Freiwurfquoten. Aber jetzt gegen Zenit war das sehr gut. Wir haben das zweite Spiel auswärts verloren. Nach Double Overtime hätten wir auch eigentlich gewinnen müssen. Und sonst sind wir da relativ souverän gegen eine richtig gute Mannschaft durchgegangen. Und ja, ich glaube, wir sind in einem sehr guten Rhythmus jetzt.
Ja, das war ja eine hochkomplizierte Saison, wenn man das mal so sagen darf. Also Itudis hat ja auch im Interview immer wieder gesagt, Obstacles, also wir mussten immer wieder irgendwelche Hindernisse überwinden. Mike James natürlich das große Thema. Ist das jetzt alles abgehakt? Also würdest du jetzt sagen, das ist jetzt wirklich ZSKA 100% so, wie es sein soll?
Naja, uns fehlen immer noch wichtige Spieler, ja. Also Mike James war ja auch ein wichtiger Spieler. Ich glaube, das ganze Team wurde so ein bisschen um ihn rumgebaut. Das ganze System basierte auf ihm. Dann mit Nikola Milutinov einen ganz wichtigen Mann verloren. Also ich würde nicht sagen, dass wir 100% sind, aber wir sind die, die da sind, sind 100%. Und das ist auch schon mal wichtig. Und die ganze Saison, ja, es war fast ein bisschen lustig, was immer wieder Neues dazu kam. Ja? Also aber wir haben das gut gemacht. Wir haben uns da in den richtigen Momenten wieder fokussiert und sind jetzt auf einem guten Weg.
Ja, und es ist ein Spiel, was über Wohl und Wehe da entscheiden kann. Klar, fühlt man sich so ein bisschen tatsächlich als Außenseiter oder ist das Quatsch?
Naja, wenn man so den ganzen Bericht der Erstattung trauen kann, auch vor den Playoffs, dann haben wir es ja mit Glück nur in die Playoffs geschafft. Also hab da ein paar Experten gehört, die uns auch gegen Fenerbahce nichts zugetraut haben. Und dann natürlich haben wir gegen Fenerbahce dann nur gewonnen, weil die Corona-Probleme hatten. Also es stachelt auch so ein bisschen an, weil ich glaube, wir haben, wie eben schon gesagt, so viele Hindernisse überwunden, dass wir ein bisschen mehr Respekt verdient hätten. Wir nehmen die Underdog-Rolle gerne an, wenn uns die schon zugeschoben wird. Weil ich glaube, aus so einer Position ist man relativ gefährlich.
Mhm. Gibt es eigentlich Kontakt zu Tibor Pleiss? Also ich weiß nicht, wie weit ihr da generell abseits des Feldes verbunden
seid. Wir haben ein entspanntes Verhältnis, aber wir haben uns jetzt nicht kontaktiert.
Also da gibt es doch keine Nachricht von wegen, ich reiß dir weiter den Hintern auf oder sowas.
Nein, gibt auch keinen Trash-Talk oder sowas. Wir werden uns, wenn wir uns im Hotel sehen, werden wir uns herzlich begrüßen, aber das war es dann auch schon.
Ja, ist ja ein interessantes Duell zwischen euch beiden. So ganz unähnlich seid ihr euch ja nicht von der Art und Weise. Ne? Gerne da rund um die Dreierlinie rum.
Ja, nee, gebe ich dir recht. Also relativ ähnliche Spielstils.
Ja. Wer ist denn aus deiner Sicht jetzt bei euch im Team so der Führungsspieler? Also es wirkt ja alles sehr, dass ihr euch jetzt zusammengerauft habt nach diesem ganzen Theater und dass ihr jetzt als Team, wie du gerade sagst, vielleicht so ein bisschen sogar angestachelt seid, dass man euch in diese Underdog-Rolle reingeschubst hat. Aber wer ist so im Team derjenige, der so ein bisschen das Kommando hat?
Haben wir eigentlich nicht. Hatten wir auch die ganze Saison schon nicht. Wir haben natürlich Spieler, die den Ball bekommen, wenn's brenzlig wird. Hat sich jetzt ein bisschen rauskristallisiert, dass das natürlich Will Clyburn ist, der im 1 gegen 1 unheimlich gefährlich ist. Aber auch in den letzten Wochen Danny Hackett, der überragend spielt, der auch viel Verantwortung übernimmt als Point Guard, natürlich automatisch ein bisschen in der Führungsrolle ist. Aber sonst verteilt sich das auf viele Schultern. Toko Shengelia natürlich einer, der mit seiner Energie da Leute mitreißen kann. Und ja, ich glaube, wir haben dann relativ ausgewogenes Verhältnis. Nikita Kovanov, der ich habe ihn gestern gefragt, wie viel Mal er jetzt schon im VTB-Finale war, hat gesagt, er weiß es nicht. Der war auch, glaube ich, schon 10-mal im EuroLeague Final Four. Also das ist ja unglaublich. Und der hat natürlich eine unglaubliche Erfahrung und sowas hilft natürlich dann auch.
Ja. Wen siehst du vorne im zweiten Duell, Barcelona-Mailand? Und hast du auch was von dieser Playoff-Serie der Mailänder gegen Bayern mitbekommen oder gesehen?
Ja, ich habe eigentlich alles gesehen. Bis auf Spiel 3. Okay. Oder eins von denen, was sie zu Hause gewonnen haben, habe ich nicht gesehen. Aber sonst habe ich alles gesehen. War sehr bitter. aber
wen siehst du vorne bei Barca gegen Mailand?
Schwierig zu sagen. Also wenn Mirotic einen guten Tag hat, dann wird es, glaube ich, sehr schwer für Mailand. Aber
der hatte komischerweise wenig gute Tage in letzter Zeit, ne? Der hat abgebaut.
Gegen Zenit hatte, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen noch zu hoch gegriffen, aber er hat mir ein bisschen leid getan, weil alles, was er gemacht hat, hat einfach nicht funktioniert. Also und du hast gemerkt, wie er richtig gehadert hat, und als Spieler weißt du halt, wie das ist in solchen Situationen. Ja? Du kannst machen, was du willst. Es funktioniert einfach nichts. Und das war halt gegen Zenit. Die haben es natürlich auch gut gemacht. Sie haben ihn sehr, sehr gut verteidigt, sehr gut im Griff gehabt. Aber man sieht halt, dass die Mannschaft nicht nur aus Mirotić besteht, aber wenn Mirotić funktioniert, ist es natürlich ein anderes Level.
Ja. Ja, wie ist das jetzt für dich, Joe? Final Four in Deutschland, okay, das wird für dich jetzt nicht die ganz große Rolle spielen vielleicht, oder? Dass es in Deutschland ist? Du siehst die Freunde, Familie vielleicht?
Naja, ja. ich seh die Familie mal wieder. Mhm. Das hat auf jeden Fall seine Vorteile und ja, mit Fans wäre es natürlich noch ein bisschen schöner, aber ja, Final Four in Deutschland ist schon was Besonderes. Also das wäre natürlich mit Fans alles viel, viel schöner, aber
ja, Monat später ist es auch schon vielleicht hingekommen.
Auch schon so was Besonderes.
Also es ist nicht so, als würdest du jetzt zu irgendeinem Euroleague-Spiel fahren. Du hast schon mehr Kribbeln.
Ich versuche, dass es so ist, als wenn ich zu einem normalen Euroleague-Spiel fahren würde. Okay. Aber es wird wahrscheinlich dann am Ende nicht so sein. Also du versuchst dich da selbst da so rein zu mental so rein zu pressen in dieses normale Schema, aber das ist natürlich noch was ganz anderes. Auch gerade mit dem Trubel, der drumherum ist, auch wenn es jetzt ein bisschen alles verringert wird, aber ja, es wird was Besonderes, gerade auch, weil ich komme ja vom Handball und das Champions League Final Four im Handball ist auch immer in Köln und es hat dann so eine nice Parallele. Deshalb, ja.
Ich habe sogar schon gerüchteweise gehört, dass das Final Four dauerhaft in Köln sein soll. Aber ich glaube, das ist nur wirklich irgendwo ein Gerücht, was man mir mal zugeworfen hat.
Ja, weiß ich auch nichts von. Nee.
Joe, wir wollen dich nicht länger aufhalten. Die nächsten Minuten, die letzten Minuten in Moskau und dann geht's direkt nach Köln. Wir freuen uns auf dieses Spiel, also auf alle Spiele natürlich, aber natürlich so ein bisschen mehr noch auf dieses deutsch-deutsche Duell, denn wir haben natürlich Vogtmann gegen Pleiss so ein bisschen im Hinterkopf für unsere deutschen Basketballfans. Vielen, vielen Dank, alles Gute und wir sehen uns in Köln.
So machen wir's.
Danke
dir. Jo, alles Gute.
Jo, danke Basti.
Hau rein. Ciao.
So, ja, das war jetzt ganz, jetzt ist Basti auch wieder da, ne?
Yes, ich bin wieder hier. Sehr interessante Sachen, die Joe Vogtmann gesagt hat.
ja, es ist technisch alles der Wahnsinn. Ja, Euroleague, wenn wir schon mal dabei waren gerade, Basti, was traust du denn dem Vogtmann und ZSKA zu?
Ja, wird schwer. Für mich persönlich ist Anadolu Efes die beste Mannschaft von den Verbleibenden, auch wenn die jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen haben in der Runde zuvor. Also für mich ist Efes schon der Favorit im Spiel gegen ZSKA. Aber Efes durchaus verwundbar, haben wir ja gesehen, gegen Real Madrid. Ich weiß auch gar nicht, was ich vom FC Barcelona erwarten soll in dem anderen Spiel, denn die waren über die gesamte reguläre Saison hinweg so eine überragende Defense, so eine herausstechend gute Defense, die sie irgendwie überhaupt nicht aufs Feld bekommen haben gegen Zenit St. Petersburg über lange Strecken. Also es ist ein bisschen, für mich kristallisiert sich noch nicht klar raus, wen ich da favorisiert sehen sollte. Aber wenn ich jemanden nennen müsste, dann wäre es am ehesten Anadolu Efes, weil die eben auch für diese engen Spiele, diese engen Situationen gleich mehrere Spieler haben, die so ein Viertel mal im Alleingang entscheiden können.
Was meint der Magenta Sportexperte?
Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, natürlich ist Efes eine brutal starke Mannschaft, die ja auch angetreten sind, ja auch ein bisschen mit dieser Wut, dass diese überragende Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben, nicht gekrönt werden konnte. Und ich glaube, dass die das so sehr wollen, was auch ein bisschen gefährlich sein kann in einem Duo-Dall-Spiel. Und man darf da schon Moskau nicht unterschätzen. Die haben da schon Spieler drin, die brutale Qualität, aber auch Erfahrung und unbedingten Siegeswillen haben und natürlich einen sehr, sehr guten Trainer in meinen Augen. Deswegen, also mein Tipp ist Finale Moskau gegen Barcelona und da sehe ich aber Barcelona vorne.
Mhm. Ja, ganz spannende Geschichte. Bei Anadolu war so ein bisschen in der Playoff im Viertelfinale ja ein bisschen seltsam, dass sie so Schwierigkeiten hatten, das Ding über die Linie zu wuppen. Also Real war extrem ersatzgeschwächt, beziehungsweise die haben ja auch einen personellen Aderlass gehabt. ohne Ende und hatten dann plötzlich irgendwie, war so ein Knick drin. Aber es ist ein einziges Spiel und alles kann passieren und das wird dann am Freitag und am Sonntag entschieden werden. Das Ganze natürlich. Alle vier Spiele, die es da gibt, da gibt es ja auch immer noch so ein Spiel um Platz 3 am Sonntag.
Ja, das braucht kein Mensch. Also das verstehe ich nicht. Das ist für die Katz. Ja. Das ist nur, damit die Fernsehanstalten zufrieden sind. Aber ganz ehrlich, das ist für die Spieler ein Kraus. Also wirklich. Ja. Was aber die Euroleague schon gut macht in meinen Augen, und da könnte sich aus jetzt aus meiner Spielersicht die BBL vielleicht auch eine Scheibe abschneiden, ist einfach dieser Tag Pause zwischen Halbfinale und Finale, der doch nochmal dir ja Zeit gibt, ein bisschen zu recovern, physisch auch wie auch mental, um dich auf dieses Finale vorzubereiten. Das finde ich schon immer eigentlich ganz gut, dass das über das ganze Wochenende geht, dieses Final Four.
Ja, auf jeden Fall eine Anregung für das kommende Jahr im deutschen Pokal. Es soll ja wieder ein Top Four geben. Vielleicht kann man das tatsächlich auch dann mal Freitag, Sonntag oder irgendwie so lösen, dass da der...
Ich bin ein großer Fan von einem Top Four oder Final Four, wie man es auch nennen will. Ich glaube, das hat einen ganz eigenen Charakter, mit auch einem echten Finale, ja. Aber es gibt ja auch in anderen Ligen, wie zum Beispiel auch in Spanien, da wird dieses ganze Turnier ein bisschen anders aufgezogen. Und im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, so ein richtig geiles Finale im Top 4, also was auch qualitativ richtig Spaß gemacht hat, war ja dieses Jahr auch nicht so wirklich der Fall. Ne?
Problem ist, wenn du noch einen Tag Pause einbaust für die Fans natürlich. Ne? Die müssen dann nochmal eine Nacht dranhängen in einer fremden Stadt oder eben Übernachtung, und das ist mit Kosten verbunden. Und
ja, das ist natürlich ein Punkt, den gebe ich der Liga, aber ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt ist.
Wir werden sehen, wird im kommenden Jahr dann wieder mit vielen Fans, ja, die Sache wird sein, wie viele Fans. Also manche sind schon ein bisschen skeptisch, ob wir die Saison, die neue Saison wirklich in ausverkauften Hallen beginnen können, aufgrund von vielleicht doch noch der ein oder anderen Beschränkung. Gestern waren ja in Hamburg tatsächlich 200 Zuschauer zugelassen, fühlte sich an wie ausverkauft.
Ja, das fühlt sich dann auch mit ganz wenigen Leuten sofort wieder ganz anders an. Also mit Blick auf die NBA und was da derzeit in den Playoffs stattfindet. Also ich glaube, in Brooklyn sind 13.000 Zuschauer erlaubt schon wieder. Ich weiß nicht genau, wie viele da reinpassen in das Barclays Center. Ich glaube, es sind so 19 oder 20.000. Aber mit Blick dort rüber und wie weit die schon sind, bin ich doch recht zuversichtlich, dass wir mit relativ großer Kapazität in einigen Monaten dann wieder starten können.
Ja, also ich gehe da auch von aus. Aber es gibt auch diese interessante These, dass vielleicht die Zuschauer gar nicht mehr so eng aneinander sitzen oder stehen wollen in Zukunft. Also man sich daran gewöhnt hat, dass man irgendwie denkt, aber
ich glaube, dass man sich auch genauso schnell wieder daran gewöhnt, neben einer fremden Person zu sitzen. Also ich glaube, wenn irgendwann mal diese Sicherheit in den Köpfen wieder verankert ist, dann wird das für die Leute kein Problem sein. Ich finde, das sieht man jetzt schon wieder, auch wenn Außengastronomie und so weiter geöffnet wird, dass man ja schon immer irgendwie skeptisch war, muss das jetzt dann eigentlich wirklich sein, werde ich da essen gehen? Aber wenn man das erste Mal wieder Blut geleckt hat, dann, ja, glaube ich, gewöhnt man sich da ganz schnell wieder dran.
Ich glaube auch, ja. Also gerade ich habe jetzt gestern Spiel 1 von Knicks versus Atlanta Hawks gesehen, und da sitzt dann Jon Stewart neben John McEnroe courtside, und es stört niemanden da in der Halle, dass sie so nah aufeinander sitzen, weil sie natürlich auch alle wissen, also die sind alle geimpft. Ja. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Effekt hinterlassen wird, um ehrlich zu sein.
Wir werden sehen. Ja, wer wird abschließend, Basti, wer wird deutscher Meister in der Easy Credit BBL? Was sind deine Eindrücke? Wer wird es am Ende werden?
Welcher Basti?
Ja, beide Bastis.
Gleichzeitig? Ich lasse dir den Vortritt.
Ich bin tatsächlich der Meinung, dass der FC Bayern Basketballmeister wird. Weil ich glaube, ein ganz großer Faktor in der Serie zwischen Alba Berlin und Hamburg war, Hamburgs Art von Defense funktioniert gegen fast alle BBL-Teams, gegen den Spielstil von fast allen BBL-Teams gut, nur nicht gegen den von Alba Berlin, weil die sehr viel Druck auf die Aufbauspieler ausüben, aber Alba hat so viele spielintelligente Leute, die dann quasi in Überzahl dahinter spielen können, dass sie das leicht ausnutzen, während die Defense von Bayern eigentlich wie gemacht ist, um so ein Team wie Alba Berlin zu verteidigen. Ich finde, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Ich glaube, man kann die Berliner, also ich glaube, dass es eine lange Serie wird. Ich glaube, wir gehen in 5 Spiele in der Serie. Aber ich glaube, Bayern ist mit der Defense sehr gut ausgestattet, um Alba Berlin vielleicht nicht zu stoppen, aber von dem abzuhalten, was sie machen wollen. Ich würde jetzt einfach mal voraussagen, dass das das Finale ist und ich sehe Bayern da leicht vorne.
Mhm. Herr Dorit?
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Was? Also ich definitiv kommen beide Mannschaften ins Finale, das glaube ich auch. Und auch dieser Faktor, dass die Bayern getrieben sind vom Erfolg und einfach, das ja auch für alle Beteiligten im Münchner Umfeld immer was Besonderes ist gegen Berlin und die da immer gewinnen wollen, ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Und ich sehe da schon auch die Bayern vorne, auch gerade in der Hinsicht, wenn man weiß nicht, wie lange Sigma, Thiemann und so weiter ausfallen, da sind die Bayern dann einfach schon auch in der Tiefe und auch der Vorteil, dass sie vielleicht auch auf einer Ausländerposition auch nochmal rotieren können, einfach schon auch noch ein Stückchen stärker in meinen Augen.
Mhm. Spannende Sache. Dann sage ich danke nach Nürnberg. Ne? Sitzt in Nürnberg, genau. Basti. Wann ist dein nächster Einsatz? Wo sehen wir dich?
Ja, eigentlich weiß ich nicht, ich habe noch keinen Anruf bekommen. Ah. Das war jetzt erstmal auf 4 Spiele. Ich hoffe, dass ich da nochmal einen Anruf bekomme. Ah. Macht nämlich eine Menge Spaß. ich hoffe nicht nur mir, sondern auch den ganzen Zuschauern. Mhm. Und bin gespannt, ob ich da nochmal in der Halle reinkomme.
Ah, okay, gut, dann warte mal den Tag ab. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich morgen Abend in Ulm bin, zu Ulm gegen Oldenburg. Und dann geht's.
Das wäre ein Traum, dich morgen zu sehen.
Ah, ich würde mich sehr einsam fühlen, wenn da niemand wäre.
Ich würde auf jeden Fall sofort anrufen, Basti, aber auf mich hört keiner.
Oh, danke. Ja, das die zwei Bastis, das wäre doch auch mal eine Geschichte.
Ja.
Ne? Unser eigenes Talk-Segment, wo wir darüber sprechen, wie es ist, als Basti zu leben.
Alles klar, dann liebe Grüße nach Nürnberg. Danke für deine Zeit. Auf bald, gerne, mein Junge.
Bis ciao, bald. Ciao. Tschüssi, ihr beiden. Ciao, ciao.
So, damit sind wir wieder alleine, Basti.
Schade eigentlich, ne? Das macht mir macht es, wir haben das ja schon öfter diskutiert in der letzten Ausgabe, mir macht es immer Spaß, wenn da noch jemand mit in der Leitung hängt und ich mich quasi zurückziehen kann und nur noch dumme Sachen sagen.
Ja, wir haben alles schon abgefrühstückt. Euroleague, BBL und Überraschungsanruf. Und
wow. Was bleibt?
Da bleibt nicht mehr viel. Ein neues Gewinnspiel gibt's noch nicht, aber es gibt immer noch Abdis, die auf das alte Gewinnspiel antworten. Denen sei gesagt, es ist beendet, die Grillsoßen sind verlost, aber ich werde mich bemühen, das Küchenstudio noch einmal zu öffnen in dieser Saison.
Da gab es übrigens einen Hinweis auf Twitter, dass dir Alex Dechern beibringen soll, wie man Soße richtig sagt.
Ja, ich habe da in der Hinsicht, ich habe da den Sprach, ich sage immer Soße, ne? Also ich
Soße.
Soße.
Es ist aber andersrum. Das weiche S ist am Anfang und das harte S in der Mitte.
Ja.
Soße.
Soße. Ja.
Yes.
Soße.
Gut, haben wir das auch noch geklärt. Wow.
Ja, ich habe diverse Sprachfehler. Also ich kann manchmal.
Ja, ich auch. Ja. Also ich glaube, das haben wir alle.
Eigentlich nicht gut für diesen Beruf, aber ich bin immer froh, wenn ich technisches Foul gesagt habe, weil ich da oft hängen bleibe bei dem Wort.
Technisch?
Ja, ich habe dann mit dem T am Anfang manchmal so einen Hänger.
Ja, da kannst du auch einfach nur das T sagen. Ist das einfacher?
Ja, das T. Ja, aber ich bin immer froh, wenn ich es gesagt habe und ich weiß, okay, jetzt hast du es gesagt, also jetzt ist es vorbei.
Du wartest schon, dass endlich jemand sich einen Tee abholt, damit du endlich sagen kannst, technisches Foul.
Ja. Und, oh, ich muss wieder ein Bayern-Spiel machen, Mist, es kommt auf jeden Fall technisches Foul gegen Trinkieri. Ja. Gut, Basti, dann sind wir bei 71 Minuten auf der Uhr. Das ist in dieser schnelllebigen Playoff-Zeit, wo viele Abdis das hören und sagen, wieso reden die noch über das Viertelfinale, das ist doch längst vorbei. Vielleicht auch genug Stoff, um durch die Woche zu kommen. Dein nächster Einsatz?
Ich habe noch keinen. Mir geht's ähnlich wie Basti Dole. Die Bastis werden nicht mehr angerufen.
Ja, klar, weil Spiel 5 wird natürlich erst dann geplant, wenn es tatsächlich eins gibt. Insofern muss man da noch ein bisschen Geduld haben, ob das bei Ulm-Oldenburg passiert, ob das bei Bayern gegen Crailsheim, weiß ich nicht, ob es da passieren könnte. Und bei Bamberg gegen Ludwigsburg, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich bei Berlin-Hamburg schon vertan, weil ich dachte, ein Spiel wird Hamburg auf jeden Fall gewinnen. Deswegen halte ich mich Voraussagen zurück. An dieser Stelle, Basti,
ähnlich,
hast du noch was auf dem Herzen?
Nicht so wirklich, nein. Also von mir aus könnten wir jetzt noch eine Stunde Überraschungsanrufe machen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das wäre. Also.
Was haben wir denn heute? Wir haben heute, ich kann ja mal in den Dienstplan gucken, wer das andere Spiel macht. Das ist Coach Koch. Der Coach Koch ist bei Crailsheim gegen München und den hatten wir schon länger nicht mehr.
Wieso wir, nicht?
Also für mich kein Problem, ich rufe den an. Sollen wir machen?
Ja, hau rein.
Wir haben den Coach auch schon längere Zeit wirklich nicht mehr gehört und er ist ja immer in seinem Nachschlag auf der Seite der Easy Credit BBL zu lesen, seine Meinung über die Teams, immer sehr präzise, wie ich finde, also er bringt es da extrem gut auf den Punkt. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert, dass er auch hier am Start ist. Gucken wir mal. Er hat natürlich eine gewisse Ahnung. Ne? Dienstag ist schon mittlerweile bei unseren Kommentatoren, wenn da das Telefon klingelt.
Ja, da blockt man sich den Vormittag.
Ja, nee, das, oder eben man drückt auch den Anruf dann gerne weg oder geht nicht dran. Also ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig beliebt ist, was ich da immer mache mit diesen Anrufen aus dem Nichts. Und der Coach ist nicht verfügbar. Nein, dann...
Coach ist tief in Vorbereitung.
Der ist tief in der Analyse. Gut, dann sagen wir... Toi toi für alle Beteiligten noch, dass es verletzungsfrei über die Bühne geht und alle hin. Jeden Tag Basketball, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wäre dann ein mögliches Spiel 5.
Am Wochenende ja, so wie ich gehört habe, sogar parallel, ne? Also das BBL dann parallel mit der Euroleague.
Ja, da kann man natürlich nicht drauf Rücksicht nehmen. Also ZSKA Moskau gegen Anadolu ist Freitag 17:45, Barcelona gegen Mailand 20:45, Sonntag Spiel um Platz 3 17:15 und das Finale, die Übertragung beginnt um 20:15 aus der Lanxess Arena in Köln. Das schon mal als kleiner Hinweis. So, dann sagen wir Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und Basti, du bist the man.
Ich bin ein Mann, ich bin einer der Männer.
Alles klar, gute Zeit, liebe Abdis, auf bald. Cheerio.
Ciao, ciao. We treat people here with complete respect.